Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
Mit Isabel Reifenrath. Guten Abend.
Bei den Gesprächen in der Türkei konnten sich Russland und die Ukraine lediglich auf einen Gefangenenaustausch einigen.
Inhalte, Taktik und diplomatische Spielchen. Die Strategie, die Russlands Staatschef Wladimir Putin hat, ist seit Beginn des Krieges unverändert.
Ohne Ukraine kann Putin sein Imperium nicht aufbauen.
Putin hat gelernt, mit Sanktionen recht gut umzugehen.
Ich denke, dass Merz im Vergleich zu Scholz entschlossener wirken wird.
Was tatsächlich sehr wirksam sein könnte, ist weniger Öl zu verbrauchen.
Ziel sei es, das so wörtlich Blutbad in der Ukraine dauerhaft zu beenden.
Kann ein Telefonat heute alles verändern? Offenbar telefonieren der US-Präsident Donald Trump und der russische Präsident Wladimir Putin gerade noch miteinander. Vorab gab es die Hoffnung, dass das jetzt ein Wendepunkt in Trumps Haltung zu Putin werden könnte. Immerhin war Putin ja auch nicht nach Istanbul gereist. Dabei hatte er die direkten Gespräche selbst mit der Ukraine vorgeschlagen. Eine schwach besetzte russische Delegation verhandelte einen Gefangenenaustausch. Mehr nicht. Die Hoffnung auf einen bedingungslosen Waffenstillstand war damit erstmal dahin. Und ohne Waffenstillstand sind auch keine Friedensgespräche möglich. Wir fragen in dieser Tagsendung: Frieden für die Ukraine, Putins Spiel auf Zeit? Und in Washington beobachtet unsere Korrespondentin Julia Kastein das Telefonat zwischen Trump und Putin gerade. Das Weiße Haus hat bestätigt, dass die beiden miteinander telefonieren. Es hieß aber, Trump sei frustriert über beide Konfliktparteien. Sein Ziel sei es, den Konflikt zu beenden. Glaubt Trump wirklich, den Ukraine-Krieg mit einem Telefonat beenden zu können?
Nein, also das glaubt er wohl nicht oder nicht mehr. Im Wahlkampf hat er es ja immer so dargestellt, als ob er nur einmal mit Wladimir Putin sprechen muss und dann ist das Ganze vorüber. Und nun zeigt die Realität, dass das natürlich nicht so ist. Und das ist auch bei ihm eingesickert und frustriert ihn tatsächlich. Er will aber jetzt eben nochmal direkten Druck machen auf Wladimir Putin in diesem Gespräch. Und so hat es jedenfalls vorhin sein Vize J.D. Vance formuliert. Er ist ja gerade auf dem Rückweg aus Rom nach Washington und hat dann an Bord der Air Force 2 gesagt, dass Trump Putin ganz direkt fragen wolle, ob er es überhaupt ernst meint mit Frieden. Trump dauert das alles viel zu lange. Er hat über seinen Außenminister immer wieder gedroht in den vergangenen Tagen und Wochen, dass er sich auch ganz abwenden könnte oder die USA vielmehr sich gar nicht mehr einmischen in den Konflikt, was ja vor allem für die Ukraine und die Europäer ein großes Problem wäre. Momentan ist das Druckkulisse, genau wie auch die neuen Sanktionen, die die USA angeblich schon vorbereiten, falls Russland sich nicht bewegt. Aber der Frust, die Ungeduld vor diesem Gespräch sind auf jeden Fall groß gewesen und mal sehen, wie es nachher damit aussieht.
Ja, es ist sehr spannend. Leider wissen wir noch nicht so viel. Was wäre denn der Best Case? Ist es damit zu rechnen, dass es aus diesem Telefonat heraus dann einen Waffenstillstand geben kann?
Na, so könnte man sich das wünschen, ob das tatsächlich dabei rauskommt. Ich wage das zu bezweifeln, genau wie die allermeisten anderen Experten, weil Wladimir Putin ja wiederum in den vergangenen Tagen eigentlich sehr deutlich signalisiert hat, dass er es nicht so eilig hat mit Frieden, wenn überhaupt. Und er sitzt ja momentan in diesem Konflikt einfach auch auf dem Schlachtfeld, am längeren Hebel sozusagen. Insofern ist es sehr schwierig, einen Best Case zu formulieren, denn das, was da an Zugeständnissen möglicherweise formuliert wird, das ist ja schnell auch wieder bestritten von beiden Seiten. Also ich wäre da sehr skeptisch, dass wir jetzt heute da irgendeinen großen Durchbruch erleben werden. Auf jeden Fall hat Donald Trump sich vorgenommen, im Anschluss an das Gespräch mit Putin auch mit Wladimir Zelensky zu telefonieren, dem ukrainischen Präsidenten, um da eben aufzuarbeiten, was er von Putin gehört hat, nehme ich mal stark an. Und auch Abstimmungen mit den Europäern sind geplant, anders als das ja vor einigen Wochen noch der Fall war, als man tatsächlich das Gefühl haben wollte, Trump glaubt ganz im Alleingang das alles lösen zu können. Also da ist ein bisschen Bewegung drin, zumindest auf der diplomatischen Ebene. Ob die tatsächlich zu was führt, tja, gute Frage.
Vielen Dank für die schnelle Einschätzung. Julia Kastein war das, unsere Washington-Korrespondentin. Leider haben wir noch nicht mehr gehört aus dem Telefonat zwischen Putin und Trump. Der Tag ist hier. Ein Thema, viele Perspektiven. Schon vor geraumer Zeit hat der Politikwissenschaftler Professor Andreas Heinemann-Grüder von der Universität Bonn das Forschungsprojekt Den Krieg vom Ende her denken gestartet. Wir sprechen jetzt live mit ihm. Guten Abend, Herr Heinemann-Grüder.
Guten Abend.
Mit welchem Kriegsergebnis könnte denn Putin leben? Nur wenn er alle annektierten Gebiete behalten kann, darunter die Krim? Was ist da Ihre Einschätzung?
Also er wird jedenfalls darauf drängen, dass die vier formell annektierten Gebiete plus die Krim, die ja schon als Staatsterritorium Russlands angesehen werden, dass die auch anerkannt werden, zumindest von den USA, von der Ukraine wahrscheinlich nicht. Zumindest hat er sie ja auch noch nicht vollständig unter militärischer Kontrolle. Insofern gehe ich davon aus, er wird auch soweit weiter kämpfen, bis diese Gebiete auch unter militärischer Kontrolle sind. Das vermute ich ist das Minimalziel.
In der Ukraine spricht kein Politiker über dieses mögliche Kriegsende, innenpolitisch nicht vertretbar. Möglich, dass die Ukraine am Ende keine Wahl hat und es doch wirklich so kommt?
Naja, im Grunde sind sie sich darüber im Klaren, dass Rückeroberung gar keine Option ist. Davon wird auch eigentlich schon seit einem Jahr nicht mehr gesprochen, sondern eher davon, dass man die Front hält und dass es gewisse Garantien dafür gibt, dass wenn die westliche Unterstützung dann vielleicht finanziell nachlässt, sie nicht demnächst wieder Opfer der russischen Aggression werden. Aber Rückeroberung, also sie werden es formell nicht anerkennen, aber davon spricht eigentlich keiner mehr.
Vor wenigen Monaten sah es noch so aus, als würden die USA die Ukraine Russland sehr schnell opfern. Mittlerweile haben sich Zelensky und Trump angenähert. Ist Putins Spiel auf Zeit damit auch vertan?
Das lässt sich im Moment noch nicht absehen, weil, sagen wir mal, Zelensky erstmal nur geliefert hat, was Trump alles von ihm erwartet hat, nämlich diesen Deal zu den seltenen Erden, keine Forderungen mehr nach NATO-Mitgliedschaft, keine Forderungen mehr nach einem Kriegsverbrechertribunal. Also es sind viele Forderungen, auch nach die Forderung, dass da jetzt westliche Truppen auf ukrainischem Territorium sind. Da ist die Ukraine zumindest öffentlich von vielem abgerückt. Und jetzt ist die Frage, wird Trump auch irgendwelche Forderungen an Russland stellen oder ist eigentlich aus Sicht der Amerikaner nur die Ukraine in einer Bringeschuld?
Am Freitag bei den Gesprächen in Istanbul, da ist ja nicht mehr erreicht worden als der Gefangenenaustausch. Waren die öffentlichen Erwartungen da einfach zu hoch oder woran hat es gelegen, dass nicht mehr erreicht wurde?
Ich glaube, dass es von vornherein klar war, dass Putin nicht anreisen wird. Es ging darum, Trump zu überzeugen. Du musst dir nicht Erwartungen an Putin setzen. Der redet von Frieden, ist aber letztlich unwillig. Also es ging letztlich bei dieser Geschichte letzte Woche in Istanbul darum, Trump auf die eigene Seite zu ziehen. Dass da irgendeine Bewegung in den bilateralen Gesprächen zwischen Russen und Ukrainern zustande kommen würde, das war vollkommen illusorisch. Insofern ist klar, die Amerikaner können nicht mehr einfach nur Mediator sein, sondern sie müssen irgendwie auch ihre eigenen Machtmittel einsetzen. Also die Vorstellung, sie könnten rein vermitteln, neutral, das sollte abgeräumt werden und ist vielleicht sogar als Ergebnis dieses gescheiterten Treffens in Istanbul zu verzeichnen.
Was denken Sie, wann werden Friedensverhandlungen mit Putin möglich sein?
Es wird erst gewisse Inseln der Übereinkunft geben, wo man also über Gefangenenaustausch, über Getreide, über Schwarzmeer, Schifffahrt, möglicherweise die Befriedung von bestimmten Frontabschnitten, über Einstellung von Angriffen auf Infrastruktur und so weiter redet. Und dann kann auf der Grundlage möglicherweise Vertrauen entstehen und können Kommunikationskanäle entstehen. Aber man muss mit ganz kleinen sozusagen Brötchen anfangen und gucken, ob dadurch sozusagen der Raum für mögliche Übereinkünfte sich verbreitert. Also wir dürfen den Frieden und auch den Waffenstillstand überhaupt nicht mit Erwartungen überfordern. Das wird ein ganz langer Prozess und ich erwarte eigentlich eher einen lang anhaltenden Abnutzungskrieg und eine Rivalität mit Phasen höherer und schwächerer Intensität. Aber für einen Frieden sind beide eigentlich noch auch militärisch nicht bereit.
Wie wichtig wäre denn dann überhaupt diese Waffenruhe? Da ist ja die Rede von 30 Tagen. Welche Bedeutung hätte sie?
Also für die Menschen hat sie große Bedeutung. Ich war letzte Woche noch in der Ukraine. Jede Nacht, in der man durchschlafen kann, ist eine Nacht mehr, ist eine Nacht weniger Psychoterror. Man stellt sich die Belastung für diejenigen, die da ständig unter Beschuss sind, insbesondere auch in grenznahen Gebieten, die stellt man sich nicht vor. Und da ist jeder dankbar dafür, dass die Kinder mal durchschlafen, dass man nicht irgendwie nächsten Morgen gerädert aufsteht. Also insofern, der Effekt ist schon da. Das Zweite, man könnte sozusagen Gesprächskanäle schaffen und sagen, so, womit fangen wir denn jetzt an? Also man könnte auch die Tagesordnung bestimmen und sagen, wir haben vielleicht eine Roadmap, wie man im Englischen sagt, die wir jetzt abarbeiten. Wenn der Waffenstillstand diesen Zweck erfüllt, dann wäre es der Einstieg, zumindest im Verhandlungsprozess. Wenn der allerdings scheitert, das sieht man auch aus anderen Waffenstillständen, dann wird es häufig noch schlimmer. Das heißt, gescheiterte Waffenstillstände führen häufig eher noch zu zusätzlicher Eskalation.
Es gibt Medienberichte, da wird behauptet, dass Putin eine Forderung hat, und zwar, dass es nur zu diesem Waffenstillstand kommt, wenn in dieser Zeit die Ukraine nicht weiter mit Waffen beliefert wird. Ich finde, das zeigt so ein bisschen in diese Richtung, wie er denkt, dass er auch Angst hat, dass die Ukraine noch mal stärker wird. Wie groß ist die Gefahr, dass Russland halt sich in 30 Tagen Waffenruhe ja noch mal neu sammelt und stärkere Waffenlieferungen bekommt?
Das ist auf beiden Seiten so. Die werden versuchen, sich zu regruppieren, sich neu zu bewaffnen. Insofern ist es eine vollkommen einseitige Forderung. Also Russland will, dass der Westen die Unterstützung der Ukraine einstellt, aber gleichzeitig von China, Iran, Nordkorea weiter Waffen beziehen kann und natürlich auch seine eigene Waffenproduktion weiter auf Volldampf läuft. Also insofern, das ist vollkommen unrealistisch, dass er solche einseitigen Vorbedingungen schaffen kann. Eigentlich mit der Erwartung, infolge eines Waffenstillstandes würde er dann militärisch noch viel besser dastehen als im Moment.
Ich danke Ihnen für das Gespräch. Professor Andreas Heinemann-Grüder hat mit mir gesprochen von der Universität Bonn. Vor wenigen Tagen hat der Diplomat Christoph Heusgen, lange Berater von Angela Merkel, ehemaliger Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, gesagt, Putin setze nicht auf Verhandlungen, sondern auf Stärke.
Wladimir Putin ist ein Fuchs. Er ist seit vielen, vielen Jahren im Amt. Er kennt praktisch alle Sachverhalte. Er kennt viele Verträge und weiß, sie immer so darzustellen, dass sie auf sein Narrativ passen. Und wenn Sie mit Putin verhandeln, dann müssen Sie Ihre Dossiers, dann müssen Sie Ihre Akten, müssen Sie sehr gut kennen, damit Sie bei seinen Behauptungen auch dagegen halten können.
Nicht ganz leicht also, mit ihm zu sprechen. Nur leider führt in Moskau auch kein Weg an ihm vorbei. Um den Krieg in der Ukraine zu verstehen, muss man Putin kennen. Unser Korrespondent Björn Blaschke hilft uns dabei.
Die Strategie, die Russlands Staatschef Wladimir Putin hat, ist seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine unverändert. Diesen Ausschnitt eines im März geführten Interviews veröffentlichte erst gestern einer der Leibpropagandisten Putins, Pavel Zarubin. Wir haben genügend Kräfte und Mittel, um das, was wir 2022 begonnen haben, zu einem logischen Abschluss zu bringen, mit dem Ergebnis, das Russland braucht. Dieses Ergebnis ist die Beseitigung der Ursachen, die diese Krise ausgelöst haben, und die Gewährleistung der Sicherheit des russischen Staates, die Wahrung der Interessen unseres Volkes in den Gebieten, von denen wir immer sprechen, wo Menschen leben, die Russisch als ihre Muttersprache und Russland als ihre Heimat betrachten. Putin wiederholt ständig die Ziele und nutzt dabei immer dieselben Begriffe. Zum Beispiel die Ursachen des Konfliktes. Die liegen laut Putin darin, dass die Staatsführung in Kiew die russischsprachige Bevölkerung der Ukraine unterdrücke. Deshalb diffamiert Putin Präsident Volodymyr Zelensky und seinen Apparat immer wieder als Nazi-Regime. Außerdem will Putin, dass die ukrainische Staatsführung Abstand nimmt von dem Wunsch, NATO-Mitglied zu werden. Denn eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine sieht Putin als Bedrohung der russischen Außengrenzen. Zusammengenommen will er die derzeitige ukrainische Staatsführung loswerden und stattdessen eine, die Moskau freundlich ist. In diesem Sinne formulierte es Putin vor gut einem Jahr bei einem Treffen mit seinem Außenministerium. Lassen Sie mich wiederholen, dass unsere prinzipielle Position wie folgt lautet: Eine neutrale, block- und nuklearfreie Ukraine, ihre Entmilitarisierung und Entnazifizierung. Und noch ein Ziel hat Putin. Kiew soll die vier ukrainischen Regionen als russisches Staatsgebiet anerkennen, die Moskau 2022 annektierte. Und das, obwohl russische Einheiten die Regionen bis heute lediglich teilweise besetzen und obwohl Russland gegen Völkerrecht verstößt. Um seine Ziele zu erreichen, setzt Putin auf militärischen Druck. Gleichzeitig gibt er jedoch vor, diplomatisch gesprächsbereit zu sein, wenn es um die Ukraine geht. Dabei passt Putin die Taktik den Gegebenheiten an, fordern beispielsweise, wie zuletzt europäische Politiker und auch US-Präsident Donald Trump eine Waffenruhe, zögert der Kreml oder lehnt die Feuerpause rundweg ab, weil die Ukraine sich, während die Waffen schweigen, neu bewaffnen und die Streitkräfte umformieren könnte. Stattdessen schlug Putin vor, in Istanbul direkte Gespräche zu führen. Der Leiter der russischen Delegation äußerte sich danach. Wladimir Medinsky bestätigte die Vereinbarung über einen Gefangenenaustausch. Und die ukrainische Seite forderte direkte Verhandlungen zwischen den Staatschefs. Wir haben diese Anfrage zur Kenntnis genommen. Und wir haben vereinbart, dass jede Seite ihre Vision eines möglichen zukünftigen Waffenstillstandes vorlegt. Sobald eine solche Vision vorliegt, halten wir es für angemessen. Auch das haben wir vereinbart, unsere Verhandlungen fortzusetzen. Mutmaßlich Hinhaltetaktik und diplomatische Spielchen, wohl insbesondere, wenn US-Präsident Trump Druck macht. Zunächst geht es jedenfalls erst einmal weiter wie zuvor. Militärische Angriffe, am Wochenende die härtesten seit Beginn des Krieges, gepaart mit Rhetorik, die an der Strategie, den Zielen, festhält.
Russlands Präsident Putin, ein Autokrat und Diktator. Vor ihm geflohen ist Dr. Irina Scherbakowa. Sie ist russische Germanistin und Kulturwissenschaftlerin. Guten Abend, Frau Dr. Scherbakowa.
Guten Abend.
Sie leben seit jetzt bald 3 Jahren im Exil in Deutschland. Sie haben die Menschenrechtsorganisation Memorial mitgegründet. Die Organisation klärte unter anderem über die aktuelle Menschenrechtssituation in Russland auf, bis sie dort verboten wurde. Sie engagieren sich für den Frieden. Wie groß ist denn Ihre Hoffnung, dass US-Präsident Donald Trump den Krieg in der Ukraine beendet?
Ich habe in Wirklichkeit keine Hoffnung darauf, weil ich glaube, dass für Putin die weitere Kriegsführung eigentlich ich würde sagen, dass es in seinen Interessen liegt. Und ich glaube, er will mit Trump verhandeln, aber nicht unbedingt über Ukraine. Oder gar nicht über Ukraine. Er hat das mehrmals betont. Es gibt ja auch andere Fragen, die wir besprechen können, sozusagen. Also, und ich glaube nicht wirklich. Und ich glaube auch nicht wirklich, dass Trump einen wahren Druck auf Putin ausüben kann. Er hat auch mehrmals wiederholt, dass zum Beispiel, dass Zelensky gegenüber, dass die Ukraine gegenüber Russland oder Putin keine Trümpfe hat. Ja, und deshalb glaube ich nicht daran. Was ich mir erhoffe jetzt, also wenigstens in den nächsten Tagen, das ist wenigstens Austausch von den Gefangenen. Weil, also das ist also menschlich gesehen, also ganz, ganz wichtig. Vor allem, also wir wissen, unter welchen Umständen ukrainische Kriegsgefangene in Russland gehalten würden. Also deshalb, also das sehe ich als eine, würde ich sagen, wenigstens etwas erleichternde Perspektive. Aber einen wirklichen Durchbruch glaube ich nicht. Ich würde also mich sehr, sehr freuen, wenn ich täuschen würde.
Dieser Gefangenenaustausch wird er denn auch in Russland als Erfolg wahrgenommen? Der Journalist Michael Thumann, mit dem wir später noch sprechen, sagt, den Russen und Russinnen ist der Krieg mittlerweile gleichgültig. Glauben Sie das auch?
Es ist schwierig, wie immer, also in einer Diktatur oder in so einer Situation ist das schwierig zu beurteilen. Ich spreche natürlich also fast täglich mit meinen Freunden, Kollegen in Russland und ich sehe dann die Publikationen und Umfragen auch von den unabhängigen Soziologen. Aber es ist ja so, also wirklich sehr viele Menschen haben sich angepasst, schauen weg. Es gibt viele, die an diesem Krieg verdienen. Es gibt viele, die eigentlich sich nicht wirklich betroffen fühlen. Und wenn man sich Moskau anschaut, mehr oder weniger, das Leben geht weiter und die Repressionen, die sich verstärken, also die betreffen ja auch, würde ich sagen, nicht die Mehrzahl der Bevölkerung. Also deshalb glaube ich leider, dass die russische Gesellschaft, wenn man das so pauschal sagen kann, weil es gibt immer wieder natürlich auch andere Menschen und viele Menschen, die anders ticken. Aber so, wenn man das so pauschal betrachtet, hat sich wirklich an diesen Krieg gewöhnt.
Mhm. Es gibt ja noch Menschenrechtler und Friedensaktivisten. Haben Sie da noch Kontakt und was berichten die, was können die noch ausrichten?
Ja, natürlich haben wir Kontakte. Es gibt in Russland viele Menschen, die sich nach wie vor auf unterschiedliche Weise engagieren. Und auch, würde ich sagen, Menschen unterstützen bei vielerlei Sachen, auch humanitär, würde ich sagen. Es gibt sehr viele politische Gefangene, über 1000 jetzt in Russland, denen muss geholfen werden. Also es werden Briefe geschrieben, es wird Geld gesammelt, es werden Anwälte unterstützt, es werden Informationen gesammelt, denn woher würde man dann im Westen wirkliche wahre Informationen bekommen, wenn es keine Menschen in Russland gäbe, die das nicht irgendwie berichten und beobachten. Ja, es gibt auch natürlich unterschwellig verschiedene Initiativen und sowas, eigentlich Aufbewahrung des historischen Gedächtnisses an die Repressionen anbetrifft. Aber das ist natürlich zunehmend schwierig. Und sich offen gegen den Krieg zu stellen und so und zu protestieren, ist in Russland also sehr, sehr gefährlich.
Russland hat heute auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International verboten, unter dem Vorwand, Amnesty würde die Verbrechen ukrainischer Neonazis rechtfertigen. Mittlerweile sind 220 Kreml-kritische Organisationen verboten. Warum nimmt die russische Bevölkerung das einfach hin? Haben Sie Angst?
Erstens natürlich hat man Angst ist der Mechanismus, mit dem man in der Diktatur regiert. Das ist völlig klar und es häufen sich also Gesetze gegen Meinungsfreiheit und ich weiß nicht, und verschärfen sie Gesetze gegen sogenannte ausländische Agenten und so. Und man und das ist ja auch, Menschen wissen ja, dass man, also bei der Verhaftung oder Festnahme Menschen gefoltert werden. Und das macht natürlich, und die Strafen, also zu denen man verurteilt wird, also gleichen sich nicht mal an die Strafen der Brezhnev-Zeit, sondern an die Stalins-Zeit, also 7 Jahre für ein Gedicht oder für einen Link und so. Also das ist natürlich das, was Angst macht und deshalb Denunziationen, Anpassung, Wegschauen, also das sind die üblichen, das ist oft die übliche Reaktion von Menschen, was die Diktaturen betrifft. Deshalb würde ich sagen, man regiert natürlich mit Angst und Menschen haben natürlich diese Angst.
Sie haben vorhin schon gesagt, Sie glauben jetzt nicht, dass es einen schnellen Frieden gibt und Putin irgendein Interesse daran hat. Wie viel Hoffnung haben Sie denn in die junge Generation, die jetzt aber ja auch schon aufgewachsen ist mit Putins Propaganda, seiner Europhobie? Werden die sich irgendwann davon befreien können?
Ich hatte vor Jahren ein Gefühl, dass Menschen in Russland, also vor allem junge Menschen, also wirklich Richtung Europa schauen. Und ich würde nach wie vor glauben, dass wenn man sich vorstellt, dass alle diese Schranken fallen werden und dass man in Russland jetzt, sagen wir, ohne Putin also dasteht, könnte man vielleicht erwarten, dass viele junge Menschen sich auch wiederum Richtung Europa schauen und so und über die Grenzen und so. Und ich denke auch, dass es nach wie vor viele junge Menschen gibt, die in Europa weiter studieren würden und so, was natürlich zunehmend schwieriger geworden ist. Aber die leider, die auch die Anpassung, wie soll man sagen, also Vorstellung davon, wie man doch Karriere macht, also zum Studium kommt und so, also ist das ist die Wahl, vor der die jungen Menschen stehen. Dann, und wenn sie sich dagegen, gegen den Krieg äußern, dann also sehen sie, was sie erwartet, weil es gibt ja Fälle von den ganz jungen Menschen, also die wegen eines Gedichtes oder einer Geste, also verhaftet werden, und es gibt auch schon Minderjährige. Also das gab es eigentlich in den Nach-Stalin-Zeiten kaum, dass die Minderjährige auch verhaftet und verurteilt werden. Und ich glaube, dass das Ergebnis ein Zynismus sein wird und Zynismus, moralische, ganz starke moralische Probleme. Und ich glaube, Russland wird sehr lange brauchen, um also daraus sich davon zu befreien. Und das wird also die junge Generation wird das betreffen, wenn ich das richtig beurteile und wenn ich aus meiner eigenen historischen Erfahrung sprechen kann. Aber also nach wie vor, die Zukunft ist ziemlich dunkel. Ich will ja nur noch unterstreichen, dass viele junge Menschen oder jüngere Russland verlassen haben, in die politische Emigration gegangen sind. Das sind Tausende und Hunderttausende nach dem Kriegsbeginn.
Ich danke Ihnen. Irina Scherbakowa hat mit mir gesprochen. Sie setzt sich für Frieden zwischen Russland und der Ukraine ein und wird nicht müde, die Menschenrechtslage in Russland zu kritisieren. Frieden für die Ukraine, Putins Spiel auf Zeit, heißt diese Tagsendung. Wir loten die Friedenschancen aus. Der Besuch der europäischen Regierungschefs in der Ukraine ist jetzt schon wieder über eine Woche her. Und trotzdem hören wir uns nochmal an, wie wichtig dieser Besuch war von Bundeskanzler Merz, Frankreichs Präsident Macron, dem britischen Premier Starmer und Polens Regierungschef Tusk. Und vor allem auch, wie groß die Hoffnungen auf Friedrich Merz sind.
Bravery Express steht auf dem Anzeigenschild am Hauptbahnhof in Kiew, als der Zug einrollt, der seit mehr als 3 Jahren immer wieder internationale Politikerinnen und Politiker in die sich tapfer gegen Russland wehrende Ukraine bringt. So zumindest die Botschaft an diesem Morgen. Es ist ein Besuch mit Symbolkraft, als Bundeskanzler Friedrich Merz zusammen mit seinen Amtskollegen aus Großbritannien, Polen und Frankreich aus diesem Tapferkeitsexpress steigt. Freude beim mitgereisten ukrainischen Botschafter Oleksiy Makeyev.
Ein tolles Zeichen der Unterstützung der Ukraine und dass die Koalition der Willigen und der Fähigen ist da. Das sind echte Partner, die uns weiterhin unterstützen werden. Da bin ich mir sehr sicher. Und ich freue mich, dass der Bundeskanzler einer der ersten Besuche in die Ukraine abstattet.
Von einer Koalition der Entschlossenen spricht Andriy Yermak, der mächtige Stabschef von Präsident Zelensky. Und es gebe viel zu besprechen, schreibt Yermak auf seinem Telegram-Kanal. Die Erwartungen, die Bundeskanzler Merz noch im Wahlkampf geweckt hatte, sind hoch bei den Menschen in der Ukraine, sagt der Politologe Maxim Nesvitailov.
Ich denke, dass Merz im Vergleich zu Scholz entschlossener wirken wird. Ich erwarte, dass die Ukraine Taurus bekommt. Ich gehe davon aus, dass die Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und Deutschland im Bereich der Rüstungsindustrie deutlich gestärkt wird und dass wir von Deutschland nicht nur Unterstützung, sondern auch Investitionen erhalten und gemeinsam einige Verteidigungsprojekte entwickeln werden. Und dass man die Unterstützung der Ukraine weiter ausbauen wolle, das hatten die 4 Staats- und Regierungschefs bereits vorab in einem gemeinsamen Statement angekündigt. Konkrete Waffenlieferungen aus Deutschland aber sollen in Zukunft nicht mehr kommentiert werden, heißt es aus deutschen Regierungskreisen. Botschafter Makeyev ist zuversichtlich, Deutschland sei ein verlässlicher Partner.
Unsere Korrespondentin Rebecca Barth hat für uns aus der Ukraine berichtet. Im ZDF ordnete der Kanzler Friedrich Merz die Friedensbemühungen jetzt nochmal für uns ein.
Ich mache mir allerdings keine Illusionen. Das wird ein Prozess, der noch über möglicherweise Wochen und Monate dauert. Ja. Schrecklich genug für die Menschen in der Ukraine. Aber wir haben jetzt in Europa eine Initiative ergriffen. Wir gehen gemeinsam diesen Weg und wir gehen ihn wo immer möglich. Und darum werben wir intensiv zusammen mit Amerika.
Schnell wird's also nicht gehen, aber irgendwie klingt er doch optimistisch. Wir wollen die Perspektive der Ukraine weiter vertiefen. Dazu habe ich mit Ludmila Melnik gesprochen. Mit dem früheren ukrainischen Botschafter in Berlin hat sie nichts zu tun. Sie wurde im Nordosten der Ukraine geboren. Sie hat in der Ukraine und in Deutschland studiert und ist Ukraine-Expertin am Institut für europäische Politik in Berlin. Frau Melnik, die Bemühungen der letzten Wochen, hat das den Ukrainern und Ukrainerinnen Hoffnung auf Frieden gemacht?
Die Ukrainer vor Verhandlungen haben auch nicht damit gerechnet, dass jetzt Russland sagt, ich bin jetzt bereit für Verhandlungen, für den Frieden. Und das haben wir auch in Istanbul gesehen. Wir haben das an Beispiel von Forderungen gesehen, die Russland gestellt hat. Und ich glaube, in der Ukraine wissen die Menschen, dass der Krieg leider noch lange dauern wird.
Was glauben Sie denn, wird Putin irgendwann bereit sein, die von ihm illegal annektierten Gebiete ja nicht behalten zu wollen? Und in der ukrainischen Bevölkerung, ist es überhaupt ein Thema, wird da diskutiert, dass man Territorien abgeben muss?
Die territoriellen Zugeständnisse, das sind rote Linien in der Ukraine und eigentlich in der Gesellschaft wird nicht aktiv darüber diskutiert. Auch was wir jetzt gesehen haben, dass Russland darauf pochte, dass die Ukraine ihre Truppen von Saporizhia auch aus dem Gebiet Saporizhia und Cherson vollständig abzieht, obwohl diese Gebiete nicht vollständig von Russland erobert wurden. Und man sieht, dass Russland weiterhin maximale Forderungen erhöht und für ernste Gespräche nicht bereit ist.
Eine 30-tägige Waffenruhe in der Ukraine, was hätte das der Ukraine gebracht oder wie wichtig wäre das für die Ukraine?
Für die Ukraine wäre eine Waffenruhe sehr wichtig, aber wir haben in den letzten Tagen auch gesehen, dass Russland sich daran nicht gehalten hat, die Waffenruhe für 3 Tage einzuhalten. Und deswegen sind die Hoffnungen mit Blick auf die Waffenruhe, die 30 Tage dauern kann, sehr gering. Russland spielt eher oder versucht Informationskrieg auszutragen und verspricht, aber eigentlich verspricht einiges, aber leider hält nicht daran.
Wie groß sind denn die Hoffnungen der Ukraine auf den neuen Bundeskanzler Friedrich Merz? Glauben Sie, dass Deutschland mit ihm mehr geopolitische Verantwortung übernehmen wird?
Naja, was wir in der letzten Zeit erlebt haben, dass Herr Merz sehr direkt in seinen Reden war und hat sehr stark Russland verurteilt. Wir haben auch gesehen, dass in den ersten Tagen ist er gemeinsam mit Macron, aber auch mit dem britischen und auch polnischen Premierminister in die Ukraine gereist. Und das war sehr symbolisch und hat eigentlich für eine positive Resonanz in der Ukraine gewirkt. Was wichtig ist, in den nächsten Tagen zu sehen, ob auch der neue Bundeskanzler und die neue Regierung bereit ist, die Sanktionen zu verhängen und mehr Kante Russland zu zeigen.
Den Druck erhöht. Wenn man Selenskyj sieht, mittlerweile macht er einen sehr erschöpften Eindruck. Glauben Sie, er hat noch genügend Kraft, um die Ukraine zu verteidigen weiterhin?
Ich würde nicht sagen, dass er sich jetzt äußerlich verändert hat. Man kann schon sagen, er hat wirklich sehr schwierige Tage und Jahre gehabt. Aber niemand zweifelt daran, dass er weiterhin die Ukraine vertreten kann. Und wir sehen auch in der ukrainischen Gesellschaft, dass mehr als fast 70% der Bevölkerung unterstützt ihn als Präsidenten. Und das ist viel, viel mehr als zum Beispiel der ehemalige Bundeskanzler Olaf Scholz hatte. Und man muss auch nicht vergessen, dass Russland versucht, immer Desinformationskrieg hier zu betreiben und zu sagen, dass Selenskyj nicht legitim ist. Aber eigentlich hat er sehr große Unterstützung in der Ukraine.
In der russischen Propaganda kam eben immer wieder vor, dass Selenskyj keine neuen Wahlen abgehalten hat. Nach 3 Jahren Krieg, wie demokratisch ist die Ukraine noch?
Laut der ukrainischen Verfassung dürfen jetzt keine Wahlen in der Ukraine stattfinden. Auch die jüngsten Umfragen, aber auch die früheren Umfragen zeigen deutlich, dass die ukrainische Gesellschaft nicht bereit ist, die Wahlen jetzt durchzuführen. Unter diesen Bedingungen, die jetzt die Ukraine hat, und man wartet auf das Ende des Krieges. Und man muss auch nicht vergessen, um neue Wahlen vorzubereiten, braucht die Ukraine circa 9 bis 11 Monate. Das sind ganz normale so zeitliche Räume, die wir auch in demokratischen Staaten in Europa kennen. Und man braucht von der Ukraine nicht zu verlangen, dass die Ukraine jetzt Fake-Wahlen durchführt, um irgendwas zu machen. Die Wahlen sind sehr wichtig, um die Demokratie, die die Ukraine jetzt erlebt und eigentlich aufrechterhalten versucht. Oder die Wahlen sind sehr wichtig, um die Demokratie weiterhin in der Ukraine zu stärken. Und was besonders ist, bei den letzten Umfragen war deutlich, dass mehr als 40% der Bevölkerung erwartet, dass auch die Veteranen im künftigen Parlament vertreten sein werden. Das heißt, wenn wir schon die Wahlen haben, sei es die Präsidentschaftswahlen oder die Parlamentswahlen, dann müssen alle sozialen Schichten an diesen Wahlen sich beteiligen können. Das heißt, wenn wir über die Wahlen sprechen, müssen wir den Zugang für die Menschen schaffen, die zum Beispiel jetzt an der Front sind, die Soldaten und Soldatinnen sind und auch die Möglichkeit haben, ihre Stimmen abzugeben. Solange das nicht passiert, werden die Wahlen und die Ergebnisse der Wahlen in der ukrainischen Gesellschaft nicht angenommen.
Mhm. Die Demokratisierung und der Weg der Ukraine in Richtung Westen. Was glauben Sie, inwiefern war das die Ursache für den Krieg?
Naja, Putin hat immer Angst gehabt vor einer demokratischen Ukraine und das ist leicht zu erkennen und das ist auch leicht zu erklären, weil Putin betrachtet die Ukraine als eigenes Volk, als Brudervolk und wenn Brüder einen Fortschritt in Demokratie machen, dann wird sozusagen in der Familie das nicht toleriert. Da sehen wir zum Beispiel, dass für Russland eigentlich egal ist, inwieweit Polen oder die baltischen Staaten demokratisch sich entwickeln. Aber die Demokratie in einem Bruderland kann eigentlich nicht passieren, weil dies eine Gefahr für Russland darstellt.
Glauben Sie denn dann, dass Putin einem Frieden mit der Ukraine zustimmen wird, solange die Ukraine demokratisch ist?
Ohne Ukraine kann Putin sein Imperium nicht aufbauen. Und wir sollen nicht vergessen, dass das Ziel von Putin war, Kiew zu erobern und er wird sich von diesem Ziel nicht abweichen. Das heißt leider, der Krieg wird lange dauern. Was wir in den nächsten Tagen aber erleben, das wird ein starker Informationskrieg sein. Es werden Versuche unternommen, die Demokratie in europäischen Staaten zu schwächen, aber auch einen Einfluss auf die öffentlichen Debatten zu nehmen. Und leider müssen wir einen sehr langen Atem haben, um die Ukraine in diesem Krieg zu unterstützen, damit sie auch gewinnt.
Sind die öffentlichen Debatten auch deswegen so wichtig, weil dann am Ende vielleicht doch alles von den Europäern abhängt?
Für Putin versteht, dass er einen Einfluss auf die Politik ausüben kann, wenn er einen Einfluss auf die öffentlichen Debatten nimmt. Und deswegen ist die öffentliche Meinung zur Zielscheibe der russischen Propaganda geworden. Das wird leider weiterhin so bleiben und wir müssen dessen bewusst sein und dementsprechend ganz gezielte Maßnahmen einleiten, damit wir wehrhaft mit Blick auf die russische Propaganda sind.
Die Ukraine-Expertin Ludmila Melnik hat mit mir gesprochen. Wir bleiben noch mal kurz in der Ukraine. Der Schriftsteller Serhij Shadan hat vor 3 Jahren den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen. Er setzt sich seit Kriegsbeginn für den Frieden in der Ukraine ein und dafür hat er auch einen Radiosender gegründet. Denn im Krieg sind Informationen und Emotionalität unverzichtbar. Radio kann beides, so gut wie kaum ein anderes Medium. Seit letztem Jahr ist Shadan Soldat, sein Radiosender sendet aber weiter. Florian Kellermann hat den Sender besucht.
Das Studio von Radio Khartia befindet sich in einem alten Fabrikgebäude, irgendwo in Kharkiv. Wo genau, ist geheim, denn der Sender ist mit der ukrainischen Armee verbunden, mit der Brigade Khartia, die Teil der ukrainischen Nationalgarde ist. Das mache das Radio besonders, sagt die Redakteurin Ivana Skiba-Jakubova. Wir sind eine Art Kentaur, so nenne ich das, ein Mischwesen. Denn hier arbeiten Zivilisten mit und Soldaten der Brigade in ihrer freien Zeit. Das ist einzigartig für die Ukraine und vielleicht auch weltweit. Das Ziel des Internetradios ist auch im Programm, die beiden Lebenswirklichkeiten, die zivile und die militärische, nicht zu weit auseinanderdriften zu lassen, also die ukrainische Gesellschaft zusammenzuhalten. Radio Khartia berichtet denen an der Front, dass sich ihr Land weiterentwickelt, während sie kämpfen. In unserer allerersten Sendung war ein Professor unser Gast, der das Institut für Astronomie in Kharkiv leitet. Wir haben Krieg und gleichzeitig erforschen unsere Wissenschaftler Meteoriten. Wir hatten auch einen Koch im Programm, der kurz nach Beginn der russischen Invasion ein Restaurant in Kharkiv eröffnet hat. Er experimentiert mit der traditionellen ukrainischen Küche. Er bewahrt unsere Identität, die an der Front verteidigt wird. Gegründet hat Radio Khartia der Schriftsteller Serhii Jadan vor knapp einem Jahr. Jadan, ein Förderer der Brigade seit ihrer Gründung. Und weil er auch eine Band hat, gibt es einen Rocksong, gewidmet allein dem Sender. Er weckt die Hörerinnen und Hörer morgens um 6.05 Uhr, wie es im Lied heißt. Inzwischen hat sich Serhii Jadan selbst als Soldat gemeldet. Trotzdem spricht er im Radio immer noch über Bücher. Seine Gesprächspartnerin dabei, die Redakteurin Olena Husseinova, die extra für Radio Khartia aus der Hauptstadt Kiew nach Kharkiv gezogen ist. Wir suchen da wirklich sehr, sehr ernste Texte aus. Die Bücher, die wir besprechen, kommen dann in die Bibliothek der Brigade. Die Soldaten können sie sich ausleihen, jede Woche zwei neue Bücher. Sie können sich dann mit uns streiten, ob wir sie richtig interpretiert haben oder nicht. Und die Soldaten dürfen zu den Büchern durchaus einiges zu sagen haben. Thema der jüngsten Ausgabe der Sendung: Antikriegsromane, angefangen von den Abenteuern des braven Soldaten Schweik. Andere Sendungen handeln von der ukrainischen Geschichte und von aktueller Politik. Die meisten von ihnen werden allerdings so unregelmäßig ausgestrahlt, dass es einfacher ist, sie als Podcast auf der Internetseite des Radios zu hören. Aber nicht nur sollen die Soldaten aus dem Radio etwas über die Welt erfahren, sondern auch die Welt etwas aus dem Soldatenleben. Kommandeure verschiedener Einheiten kämen bei ihnen zu Wort, sagt Ivana Skiba-Jakubova.
Es ist eine Mythologisation der Krieg.
Von manchen in der Ukraine wird der Krieg wie ein Mythos beschrieben, verklärt. Nehmen wir zum Beispiel den Telemarathon, das Nachrichtenfernsehen, das von der Regierung unterstützt wird. Dort werden immer wieder Soldaten zu Superhelden gemacht. Aber wir wollen die realen Menschen zeigen, die Angst haben, die sich Sorgen machen, die nervös sind, die aber ihre Arbeit tun. Und tatsächlich habe Khartia Hörerinnen und Hörer im ganzen Land, sagen die Redakteurinnen, in den weiter von der Front gelegenen Gebieten sogar mehr als in Kharkiv selbst.
Krieg ist keine Superheldengeschichte. Gut, dass es noch kritischen Journalismus gibt in der Ukraine. Jetzt haben wir viel aus der Ukraine gehört. Wir wollen aber auch noch mal auf Russland schauen. Am Nachmittag konnte ich mit Michael Thumann sprechen. Er war gerade kurz davor, von St. Petersburg nach Moskau zu fahren. Eisiges Schweigen flussabwärts heißt sein neues Buch. Hier reist er von Moskau aus an die russischen Grenzen. Erst Richtung Asien, dann Richtung Westen bis nach Berlin. Und dabei spricht er mit jungen Russen, die geflüchtet sind, um nicht eingezogen zu werden. Mit Osteuropäern, die Angst haben, dass Russland sie angreift. Und der Zeitjournalist schreibt auch über seine eigene Geschichte, den Mauerfall und seine zerplatzten Träume in der Ära Putin. Ich habe ihn gefragt, vor 30 Jahren, was war da seine Vision für Russland?
Also eine Vision ist zu viel gesagt, aber ich hatte eine große Hoffnung. Und das war die, dass Russland tatsächlich nach dem Zerfall der Sowjetunion 91, was ja damals erst 4-5 Jahre zurücklag, dass sich Russland allmählich demokratisieren würde, normalisieren und dass es vor allem von diesem Fluch, ein Imperium zu sein, eine Weltmacht zu sein, dass es davon allmählich ablässt und sich auf seine innere Entwicklung konzentriert. Und das ist, glaube ich, auch der Schlüssel, und das wäre damals der Schlüssel gewesen, damit das Land sich europäisiert, sich auf sich selbst konzentrieren.
Glauben Sie, es hatten auch viele Russen und Russinnen diese Hoffnung und sind heute enttäuscht darüber, dass diese Hoffnung im Prinzip ja keine Hoffnung hat?
Ja, es waren sehr, sehr viele Russen und die sind heute bitter enttäuscht. Viele meiner Freunde sind bitter enttäuscht. Manche haben das Land verlassen, andere sind geblieben und frustriert darüber, dass damals marginale, in den 90er Jahren marginale Gruppen, Nationalisten, Nationalbolschewisten, die das Ruder übernommen haben und heute die Agenda bestimmen. Aber die Hoffnung wurde damals von vielen geteilt, dass aus dieser Zeit des freien Redens, bei allen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die es gab und allen Verwerfungen dieser Übergangszeit, dass sich daraus halt eben dann vielleicht doch ein Staat entwickelt, in dem man mitreden kann, in dem man regelmäßig wählt und in dem die Menschen nicht ins Lager gesteckt werden, wenn sie anderer Meinung sind.
Wenn wir mal schauen auf die letzten 25 Jahre, die Ära Putin. Deutschland und Russland waren ja eigentlich auf einem guten Weg. Denken wir an Putins Rede im Bundestag. Das war 2001, 24 Jahre her. Es gab seine Freundschaft mit Gerhard Schröder. Es gab die wirtschaftlichen Verflechtungen durch die Pipelines. Warum hat sich Putin so komplett von Deutschland abgewendet?
Ich glaube, das hat sehr wenig mit Deutschland zu tun, auch wenn man immer sagen kann, man hätte da vielleicht noch ein bisschen mehr machen können. Und gerade Gerhard Schröder, glaube ich, hätte mehr machen können, nicht für sich persönlich, sondern für Deutschland und Russland. Aber Putin hat sich am Ende gegen Europa, gegen Deutschland aus innenpolitischen Gründen entschieden. Für ihn war ganz, ganz wichtig, dass er seine Macht konsolidiert, dass er die Macht ausbaute und das vor allem seit 2012. Damals, als er an die Macht zurückkehrte, als Präsident, er war ja zwischendurch Ministerpräsident gewesen und wurde wieder Präsident, musste die Wahlen böse fälschen, damit er diese Präsidentenmehrheit bekam und hat seither einen Repressionskurs eingeschlagen. Und dazu gehörte eine Erzählung und das war die Erzählung, dass der Westen letztendlich nicht unsere Option, nicht die russische Option sei, und dass der Westen etwas gegen Russland habe. Und damals entdeckte man dann auch plötzlich die EU als Feind und dann natürlich auch Deutschland als ein wesentliches Land in der Union, die dann plötzlich zunehmend als Gegner dargestellt wurden.
Sie schreiben in Ihrem Buch, die Russen und Russinnen seien jetzt mittlerweile gar nicht mehr geschockt vom Krieg gegen die Ukraine. Gleichgültigkeit sei das vorrangige Gefühl. Wie kann denn Putin hunderttausende tote Soldaten verschleiern? Wie kann es sein, dass niemand den Sinn und Erfolg dieses Krieges in Frage stellt? Wie kann das den Russen gleichgültig sein?
Putin hat sehr viel daran gesetzt, dieses Land, in diesem Land eine Fassade der Normalität aufzubauen. Eine, wo die Menschen normal ins Restaurant gehen, normal einkaufen gehen, normal zum Sport gehen und zur Arbeit, während da irgendwo in der Ferne ein Krieg tobt, von dem man, den man militärische Spezialoperation nennt und der ist auch bald vorbei und das guckt man sich abends vielleicht mal im Fernsehen an. Und gleichzeitig gehört zu dieser Fassade der Normalität, dass die Toten und der Tod schlechthin, der eigentlich so wahnsinnig präsent heute in Russland ist, dass der so gut wie möglich versteckt wird. Das heißt, auf Friedhöfen, da sind die frischen Gräber dann in irgendeiner Ecke, die dann hinter irgendwelchen Tannen versteckt sind. Man kann an solchen Beerdigungen nicht teilnehmen von Soldaten, die dann zurückkommen in ihr Heimatdorf, weil da immer die Polizei und auch der Geheimdienst gerne dabei ist und alle, die nicht dazugehören, abhält, dabei daran teilzunehmen. Als Journalist ganz, ganz schwer daran teilzunehmen. Und insoweit versucht man dadurch, dass man halt eben alles, was schmutzig ist, alles, was mit Tod und Unglück und Verkrüppelung zu tun hat, aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Das Fernsehen berichtet gar nicht darüber. Und die anderen können sich weiter der Illusion der Normalität hingeben.
Sie haben es vorhin schon angesprochen. Putin hat seine eigene Ideologie entwickelt, die vor allem auf Europa als Feindbild beruht. Sie sprechen von Europhobie. Mich würde mal interessieren, wie tief die in der Gesellschaft verankert ist und ob Sie glauben, dass sie auch bestehen bleibt, sollte Putin irgendwann mal nicht mehr da sein.
Diese Europhobie, die wird halt eben vor allem im Fernsehen gepflegt. Die wird auch immer wieder von Putin selbst gepflegt, wenn er halt eben Europa unterstellt, bei uns seien alle irgendwie LGBTQ und bei uns würden die Leute ja keine Kinder mehr bekommen und überhaupt die Eltern dürften sich nicht mehr Eltern nennen, sondern nur noch Erzeuger 1 und 2. All diese Lügen setzt er in die Welt. Tatsächlich ist es aber so, dass die Menschen, natürlich folgen viele, weil es ständig in der Propaganda rauf und runter erzählt wird, zunächst mal diese Erzählung. Aber ich glaube, darunter gibt es eine alte Sehnsucht, die es in Russland immer gegeben hat und die ist, ein europäisches Land zu sein und Teil von Europa zu sein. Das ist zumindest das, was die Russinnen und Russen in den Großstädten und im westlichen Teil Russlands vor allem eigentlich weitertragen. Und ich glaube auch nicht, dass es der Propaganda an Putin gelingen wird, diese unterschwellige Sehnsucht auszulöschen. Sie wird sich irgendwann wieder Bahn brechen, sobald dieser Krieg vorbei ist, sobald vielleicht auch diese vom Staat vorgeschriebene Europhobie endet. Und wenn die Propaganda umschwenkt, dann nehme ich an, schwenken auch ohnehin viele Menschen, die Opportunisten am Ende auch sind, die Mehrheit in diesem Lande, werden auch dann selber umschwenken.
Was ist denn Ihre Einschätzung? Wie nah sind wir denn einem Frieden?
Ich glaube, das dauert noch eine Weile. Wir reden viel von Verhandlungen und es wird viel gesprochen. Aber wenn wir ganz genau hinschauen, dann sind die Gegensätze, die 2022 zum russischen Überfall auf die Ukraine führten und die es bisher auch verhindert haben, dass man sich einigen konnte, sind immer noch da. Und insoweit bedarf es, glaube ich, noch einiger Zeit, bis in Russland die Einsicht wächst, dass man die Ukraine nicht einfach so erobern kann und dass man auch die Ziele, die man sich gesteckt hat und die ja wahnsinnig weitreichend sind, nicht nur die 4 annektierten Gebiete, die sie dann noch, lange noch nicht haben und die sie haben wollen, aber auch ein Sturz der Regierung in Kiew, eine Pro-Moskau-Regierung in Kiew und weitgehenden russischen Einfluss auf das Land mit Demilitarisierung der Ukraine. Man ist so weit davon entfernt und man ist dem Ziel nicht wirklich näher gekommen seit 2022. Und bis Sie das begriffen haben hier in Russland, braucht es, glaube ich, leider noch ein bisschen.
Ein bisschen. Was genau ist erforderlich? Die europäischen Staatschefs drohen ja jetzt mit weiteren Sanktionen. Sollte Russland einem Waffenstillstand und Friedensgesprächen nicht zustimmen, interessiert Putin das? Kann man damit seine Ressourcen quasi einschränken? Oder geht am Ende alles um die Waffenlieferung und muss auch noch weiter gekämpft werden?
Waffenlieferungen an die Ukraine sind natürlich wichtig, um die Ukraine in ihrem Widerstand zu helfen und zu bestärken. Putin hat gelernt, mit Sanktionen in den letzten Jahren recht gut umzugehen. Sie schaden ihm natürlich. Sie haben erhebliche Teile der russischen Geldmittel beschränkt. Russland hat gigantische Einnahmeverluste dadurch. Und trotzdem sind sie klargekommen, weil der Ölpreis seit 2022 vergleichsweise hoch war. Und was tatsächlich sehr wirksam sein könnte, sind alle Maßnahmen, weniger Öl zu verbrauchen und alles dafür zu tun, dass der Ölpreis niedriger wird und dass auch der Gaspreis niedriger wird, beziehungsweise indem man halt eben kein Gas mehr aus Russland kauft und es nicht nachfragt. Das ist das, was die Europäer tun könnten und was die Möglichkeiten Putins, diesen Krieg weiterzuführen, dann auch beschränken würde.
Das war der Zeitjournalist und Buchautor Michael Thumann. Und das war auch unsere Sendung Frieden für die Ukraine, Putins Spiel auf Zeit. Viel Hoffnung auf Frieden gibt es leider nicht. Wochen, Monate, vielleicht sogar noch Jahre könnte in der Ukraine gekämpft werden. Nur um das Land geht es dabei nicht. Vielmehr um Europa und unsere demokratischen Werte. Wer mehr dazu hören möchte, für den könnte der Bayern 2 Podcast was sein. Religion, die Dokumentation heißt er. In der Folge Frieden schaffen mit Waffen, gesucht eine neue Friedensbewegung, geht es darum, wie eine neue Friedensbewegung aussehen kann für die Ukraine. Und natürlich gibt es auch uns im Podcast. In der ARD Audiothek ist immer alles zu finden. Ich bin Isabel Reifenrath. Machen Sie es gut.
Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.